Ich wäre ja im Leben nicht drauf gekommen, ein Radrennen mitzufahren. Aber heute bin ich im schönen Bregenzer Wald beim Into the Vault. Und da kann man schon Bock kriegen, wenn man die ganzen Verrückten am Start stehen sieht. Da mir aber auf Anhieb 30 Dinge einfallen, die ich falsch machen könnte, habe ich Leute gefragt, die sich wirklich mit Radrennen auskennen. Unter anderem Sprinterlegende André Greipel und Transcontinental Ultra Race Gewinnerin Jana Kesenheimer. Für Tipps zur Vorbereitung, mentale Tricks, wenn es mal nicht so läuft und Fehler, die man sich sparen kann. Und da sind übrigens auch viele Dinge dabei, die auch abseits von Radrennen hilfreich sind. Also, auf los geht's los! Mein erstes Radrennen bei Autofahrrad! Bevor es um den Körper geht, fangen wir erstmal mit der Ausrüstung an. Mein Bikefitter hat mir direkt einen der wichtigsten Tipps gegeben. Keine Experimente in Sachen Equipment. Das heißt, sich nicht extra fürs Rennen einen neuen Sattel gönnen oder zur Feier des Tages neue Cleats an die Schuhe montieren. Denn dann ist die Gefahr groß, dass auf halber Strecke der Hintern verendet oder das Knie explodiert. Das gilt ja auch generell für längere Touren. Alles, was mit an den Start geht, muss vorher ausgiebig gefahren werden. Und bequem auf dem Rad zu sitzen, hat Prio 1. Denn wenn was zwickt, kann man keine maximale Leistung bringen. Obwohl meine Spezies von Specialized hier schicke Testräder dabei haben, also besser nicht im Rennen ausprobieren. Außerdem sollte man sein Equipment kennen. Wie verhält sich der Reifen, wenn es plötzlich anfängt zu regnen? Und bekomme ich den gut abgezogen? Denn auch während einem Radrennen gibt's Platten. Dafür gilt gleich die nächste weise Regel. Alles ist schneller als eine Panne. Wer kein Begleitfahrzeug dabei hat, lieber den pannensicheren Reifen aufziehen und 2 Watt weniger in Kauf nehmen, als den schnelleren Reifen, der anfälliger ist. Denn Platten kostet noch viel mehr Zeit. Vor dem Rennen auch die Ausrüstung insgesamt nochmal checken. Funktioniert alles? Flutscht die Schaltung? Sind die Schrauben fest und alle Batterien geladen? Während dem Rennen wird die Lunge schon genug rattern. Da braucht's nicht noch eine Kette dazu. Also alles überprüfen oder überprüfen lassen. Mitnehmen sollte man, wie bei jeder Radtour, je nach Länge, Werkzeug und Klamotten. Um auf Pannen und Wetterwechsel vorbereitet zu sein. Denn durch Nässe durch die Gegend zu fahren, ist im Rennen noch ätzender als sonst. Und auch so Kleinkram mitnehmen, wie Sicherheitsnadeln, um die Startnummer am Trikot zu befestigen und eine kleine Zange, um die Kabelbinder an der Nummer am Rad abzuknipsen. Wer es am Renntag unstressig haben will, erledigt die Anmeldung am besten schon am Tag davor und geht dann für eine kurze Vorbelastung aufs Rad, um den Körper aufs Rennen einzustimmen. Am Renntag selber dann ordentlich zeitlichen Vorlauf einplanen, denn vor Ort dauert immer alles länger, als man denkt. Und genug Zeit für Angstpipi muss sein. Der nächste Tipp ist vermeintlich spießig. Die Ausschreibung durchlesen. Klingt langweilig, aber ist Windschatten erlaubt? Wo darf man überholen? Sind die Straßen komplett gesperrt oder gilt die Straßenverkehrsordnung? Wo sind die Verpflegungszonen und darf ich Müll nur dort wegwerfen? Und gibt's ein Zeitlimit, das ich nicht überschreiten darf? Anfänger denken oft, Radrennen heißt einfach losfahren. Aber Startblöcke, Neutralisation, Zeitnahme und Verkehrsregeln muss man kennen. Ich werde auch gefühlt jeden Millimeter der Strecke vorher im Routenplaner auf Komoot durchgehen. Oder im besten Fall sogar vorab mal fahren, um zu wissen, wo ätzende Anstiege oder Gefahrenstellen sind. Es gibt ja nicht umsonst die Tradition, sich das Streckenprofil aufs Oberrohr zu kleben. Deswegen lege ich mir das Höhenprofil auf die Karte auf meinem Wahoo, damit ich sehe, was kommt und weiß, wann das letzte Gebet nötig ist. Auf das Thema Training genauer einzugehen, würde hier den Rahmen sprengen. Deswegen nur als ganz grobe Faustregel. Das Training muss zum Rennen passen. Wer immer nur 1,5 Stunden Intervalle fährt, wird bei einem Radmarathon verenden. Denn eine kurze Belastung bereitet den Körper nicht auf ein langes Rennen über 8 bis 10 Stunden plus vor. Wer eine längere Strecke racen will, sollte das vorher auch mal machen. Und auch die nötigen Höhenmeter zumindest ansatzweise locker fahren. Denn wie will ich das sonst am Wettkampftag mit Stress schaffen? Wenn es locker geht, dann mit Zug und kontinuierlich steigern. Ich kenne Leute, die sich fürs erste Mal direkt bei einem Ultra angemeldet haben und dann total deprimiert waren, weil sie abbrechen mussten. Also klar, es kann auch klappen, aber ich würde immer ein Rennen wählen, was du auf jeden Fall sicher schaffen kannst. Mit deinem gesundheitlichen Zustand und deinem Trainingslevel. Und wer sich keine utopischen Ziele setzt, hat mehr Spaß und mehr Erfolgserlebnisse. War das smooth. Was man als Neuling oft nicht auf dem Zettel hat, was man aber auch trainieren sollte, Tempo und Essen. Die Zauberwörter beim Fahrradfahren heißen Pacing und Fueling. Also die Geschwindigkeit und die Energiezufuhr so aufeinander abzustimmen, dass man möglichst schnell unterwegs ist, ohne schlapp zu machen. Ich kann mich nicht oft genug wiederholen, genug zu essen ist das Allerwichtigste. Die Basics habe ich ja schon in meiner Ernährungsepisode erklärt. Man muss den Tank in regelmäßigen Abständen auffüllen, sonst bleibt die Karre liegen. Aber nicht jeder Tank ist gleich groß. Manche Menschen brauchen viel Sprit, andere weniger. Das kannst du grob versuchen, mit Online-Kohlenhydratrechnern rauszukriegen und einfach ausprobieren, was am besten funktioniert. So habe ich das bisher auch gemacht. Wer die Sache halbwegs ernst nimmt, macht eine Leistungsdiagnostik, wo Werte bestimmt werden wie VO2 Max, VLA Max und FDP und noch viel mehr, was wir jetzt auslassen, denn auch dazu müsste ich eine eigene Episode drehen. Vereinfacht formuliert geht es darum, rauszufinden, wie viel Glykogen, also Power, habe ich in den Beinen, wie viele Kohlenhydrate verbrauche ich bei welcher Leistung und wie viel muss ich dementsprechend unterwegs pro Stunde essen. Das wird dann über die Länge des Rennens verteilt. Ich hasse das, weil es sich anfühlt wie Weight Watchers. Aber sogar ich habe mir an meinen Rennrad einen Powermeter dran gebastelt und mir ein Herzfrequenzmesser geholt, weil ich immer zu wenig gegessen habe und dann eingegangen bin. Es liegt ja nicht nur am Training, dass Profis absurd Leistung bringen können, sondern dass die genau wissen, wie viel Watt sie treten können und wann sie sich ein Gel reinknallen müssen. Oder wie hier?
Bitteschön.
Lecker Bowl. In kurz ist eine Wissenschaft für sich, mit der man sich genauer beschäftigen sollte. Genauso, ob Carbo-Loading mit Pasta-Partys an den Tagen vor dem Rennen für einen persönlich funktioniert oder welches Frühstück am Renntag und. Das ist individuell total verschieden. Grundsätzlich gilt, auch beim Essen keine Experimente. Nicht beim Ötztaler das erste Mal im Leben 5 Gels reinknallen. Auch der Magen-Darm-Trakt muss trainiert werden. Train your gut. Deswegen immer erstmal testen, welche Produkte man gut verträgt und die dann verwenden. Auch wenn an den Verpflegungsstellen was gratis rumliegt. Damit man nicht während dem Rennen auch noch einen Sprint in die Büsche einlegen muss. Wem das alles zu kompliziert ist, die Faustregel in kurz. Wenn man auf dem Rad Hunger spürt, ist es schon zu spät. Immer vorher schon tanken. Gerade während dem Rennen lieber einmal zu viel essen als einmal zu wenig. Und da hält man ja abgesehen von Verpflegungsstationen nicht einfach mal so an. Deswegen auch vorher üben, während des Fahrens zu essen. Jetzt geht's an die Startlinie. Deswegen habe ich da angerufen, wo man als absoluter Anfänger im Radsport immer anruft. Beim ehemaligen Bundestrainer bei der Tour de France.
Mensch, Anke, grüß dich. Du rufst mich auch immer nur an, wenn du was brauchst. Ne? Radrennen, du! Mensch, bist du endlich mal von den Genussfahrern weg und versuchst mal ein bisschen Blutgeschmack im Mund zu haben. Ist ja nicht schlecht.
Obwohl ich ihm tierisch auf die Nerven gehe, hat mir der André ein paar Grundregeln für den Renntag verraten. Und die sollte man befolgen. Ich meine, der Typ hat ja nicht umsonst 158 Radrennen gewonnen und war dann Nationaltrainer. Also, wenn du nicht Remco 2 bist, dann wirst du bei deinem ersten Radrennen ziemlich sicher nur um die goldene Ananas fahren. Deswegen stell dich beim Start freiwillig nach hinten, damit du nicht direkt von den überambitionierten Blutschwitzern über den Haufen gefahren wirst. Außerdem beim Start nicht kopflos mitballern. Wer fohlenhaft mit den anderen losgaloppiert, wird das Tempo nicht halten können. Gerade bei längeren Strecken. Wie gesagt, Pacing. Ein super Tipp fürs erste Mal. Fahr immer einen Gang leichter, als du eigentlich fahren würdest. Die Körperwahrnehmung ist in der Rennsituation ja ganz anders, weil der Puls durch die Aufregung eh auf 180 ist. Und das ist tückisch. Deswegen lieber langsam starten, eine Geschwindigkeit fahren, die man konstant halten kann und dann nicht am letzten Berg zugrunde gehen. Deswegen gilt in Sachen Fueling auch, Essen vor Windschatten. Also klar, das ist abhängig von der Situation und kein Ratschlag für einen Zielsprint. Aber wenn der Tank leer ist und dir die Kraft ausgeht, dann ist die Gruppe auch weg. Und von hinten kommen vielleicht Leute, die eher deine Geschwindigkeit haben. Deswegen ist Essen und Trinken meist wichtiger als dranbleiben. Apropos Windschatten. In meiner Tour de France-Episode habe ich ja erklärt, was für einen krassen Effekt Windschatten macht. Da kann man so viel Kraft sparen, wenn es im jeweiligen Rennen erlaubt ist. Als Anfänger aber bitte immer hinter dem Hinterrad des Vordermanns bleiben und nicht daneben fahren. Sonst steigt die Sturzgefahr. Und man ist ja nicht nur für sich verantwortlich, sondern auch für die anderen.
Ja, such dir einfach eine schöne Gruppe. Immer schön das Vorderrad frei halten.
In der Episode erkläre ich auch den Ziehharmonika-Effekt, also der Stau, der hinten im Peloton nach Kurven oder Hindernissen oft entsteht. Deswegen in größeren Gruppen nicht ganz hinten einreihen, aber eben auch nicht ganz vorne wegen dem Windschatten. Am besten irgendwo in der dritten oder vierten Reihe, da sieht man noch gut, wenn Hindernisse kommen, aber man wird nach Kurven eben auch nicht ausgebremst. Wichtig ist auch, richtig fahren in der Gruppe. Das muss ich auch erstmal üben, weil ich ansonsten meist alleine unterwegs bin. Eine Faustregel dafür, sei immer kalkulierbar. Die anderen müssen abschätzen können, was du tust. Also eine konstante Linie fahren, keine spontanen Schlenker oder Bremsmanöver machen. Und kommunizieren. Wie sagt mein Papa immer, muss schwätze mit der Leid. Bei Hindernissen Handzeichen geben oder rufen. Beim Überholen links schreien heißt, ich komme von links. Rechts heißt, ich komme von rechts.
Rechts! Links!
Als ob ich überholen würde, aber okay.
Und denk dran, auch immer die Finger an der Bremse zu halten.
Meine liebste Devise, defensiv fahren. Es geht um nichts und nichts rechtfertigt, unfreiwillig über den Lenker abzusteigen. Bergab also auch nicht kopflos ballern, gerade wenn man es technisch vielleicht auch nicht so unter Kontrolle hat. Nicht nur wegen der Verletzungsgefahr, sondern was haben wir gelernt? Nichts dauert länger als ein Sturz oder eine Panne. Bei Abfahrten also lieber ein bisschen langsamer fahren, als einen Durchschlag auf die Felge zu riskieren. Denk an deine Mama. Schön vorsichtig. Und was ich mir selber noch sehr oft sagen muss, scheiß auf Perfektionismus. Das erste Rennen ist immer wild. Da geht garantiert irgendwas schief. Und das ist völlig normal. Es liegt nicht an mir, es liegt nicht an dir. Das ist einfach so.
Mach dir keinen Kopf und denk dran, oberste Gebot ist schlauchen bis zum Ende und dann abspurten. Ne? Also der Sprint zählt. Ah, ich wünsche dir viel Erfolg. Du kriegst das schon hin. Und lass mich wissen, wie es ausgegangen ist. Ciao, ciao.
Soweit die Basics. Aber es kommt ja nicht nur auf die Ausrüstung und den Körper an, sondern auch auf den Kopf. Deswegen habe ich meinen Lieblingspunkt eingeladen. Jana Kesenheimer, deren GPS-Punkt ich regelmäßig bei ihren Ultrarennen verfolge und die schon zweimal das Transcontinental Race mit je 4000 Kilometern und über 50.000 Höhenmetern gewonnen hat. Hallo Jana.
Hallo.
Jana ist aber nicht nur krass schnell, sondern auch krass schlau und Doktor der Psychologie an der Uni Innsbruck. Kennt sich also mit mentalen Dingen aus. Ich habe mir meinen schlauen Zettel vorbereitet. Im Vorgespräch hast du gesagt, dass mentale Vorbereitung oft unterschätzt wird. Was meinst du genau damit?
Ja, ich merke das selbst, wenn ich mich zum Beispiel zu einem Rennen anmelde, rein als Trainingsrennen oder so und mir dann vorstelle, wie viele Kilometer ich da zu bewältigen habe oder wie viele Höhenmeter, dann rechnet man sich davor vielleicht aus, wie viel muss ich am Tag so schaffen. Und dabei vergisst man vielleicht, wie sich das eigentlich genau anfühlen wird. Zum Beispiel visualisiere ich mir da ganz gern Punkte im Rennen, die auf jeden Fall auftreten. Zum Beispiel, wann an der Route sehe ich das erste Mal das Meer? Wie sieht es da aus? Welche Uhrzeit werde ich vielleicht da sein? Knattert da irgendwie der Schotter unter meinem Reifen? Und genau solche Gefühle, wie sich das anfühlen wird, visualisiere ich mir davor. Und das hilft mir dann im Rennen zur Motivation. Und irgendwie helfen diese emotionalen Ziele auch, weil die nicht so schwer zu verpassen sind. So, wenn ich mir zum Beispiel vorstelle, ich will ungefähr 400 Kilometer am Tag schaffen und dann stehe ich aber am Ende bei 40 Grad im Schotter und trage mein Fahrrad bergauf, dann ist dieses Ziel halt sehr leicht zu verpassen. Und deswegen, wenn man sich auf das erste Croissant in Frankreich oder den ersten Blick aufs Meer fokussiert, dann ist es leichter zu erreichen. Genau, darüber hinaus gibt's noch den persönlichen Leuchtturm. Den habe ich mir von der Psychotherapeutin und Ultraläuferin Eva Sperger abgeschaut. Und damit meint sie, dass man sich davor ganz im Klaren sein sollte, was wirklich so die langfristigen Werte und Ziele sind. Im Rennen sind solche großen Fragen oft schwer zu beantworten, weil man da beschäftigt ist mit Müdigkeit, mit Essen und so weiter. Und wenn dann vielleicht ein Problem auftritt, dann ist es gut, dieses so übergeordnete Ziel schon im Kopf zu haben und dann zu überlegen, die Entscheidung, die ich treffen kann, bringt die mich diesem Leuchtturm näher oder hindert er mich? Zum Beispiel hatte ich bei einem Rennen vor ein paar Jahren Knieschmerzen bekommen im Rennen und habe dann eine Weile versucht, damit umzugehen und es wurde immer schlimmer und ich habe mir dann überlegt, soll ich jetzt Schmerzmittel nehmen und versuchen, das irgendwie zu Ende zu bringen? Und dann habe ich mich so dran erinnert, dass mir Radfahren eigentlich Spaß macht und dass ich das nicht nur den ganzen Sommer noch machen will, sondern bestenfalls mein ganzes Leben. Und dann ist es kein Rennen der Welt wert, quasi diesen Leuchtturm zu verpassen. Und genau deswegen habe ich mich dann in dem Fall dazu entschieden, abzubrechen. Und ich glaube, genau deshalb so einen persönlichen Leuchtturm oder so einen übergeordneten Sinn, sich davor zu konkretisieren, dann vereinfacht das die Entscheidungen im Rennen.
Guter Ratschlag, Eva. Welchen Ratschlag gibst du denn selbst am liebsten?
Vielleicht sowas wie, was soll schon passieren? Also was könnte denn das Schlimmste sein, was überhaupt passieren kann? Weil in der Regel ist die Antwort dann gar nicht mal so schlimm.
Also das finde ich tatsächlich großartig. Also weil, wenn man sich mal ernsthaft überlegt, also klar, jetzt von Stürzen und Verletzungen abgesehen, so, ja, was ist denn das Worst-Case-Szenario? Ja? Und trotzdem macht man sich ja einen wahnsinnigen Druck.
Ich glaube, dass viele Leute vielleicht Angst haben zu scheitern. Und da hat dann ja der Outcome mehr mit einem selbst zu tun als mit der tatsächlichen Leistung. Also ich glaube, sich davon frei zu machen, sondern sich einfach vorzustellen, dass es am Ende nur Radfahren ist. Und selbst wenn es nicht funktioniert, dann ist es kein Base-Jumping. Also es gibt einen Weg zurück, man kann einfach stehen bleiben. Man kann vielleicht einen Zug zurücknehmen und man kann das Ganze dann vielleicht nochmal später angehen. Und bestenfalls nimmt man ja auch aus diesem Scheitern, wenn man das so nennen will, immer was für sich mit und man kann was lernen. Und es ist immer eine Bereicherung in dem Sinne, das dann einfach nochmal zu versuchen vielleicht. Und genau deswegen, ich glaube, Radfahren ist kein Base-Jumping und was soll schon passieren? Das ist ein bisschen, was mich auch immer wieder erdet, wenn ich mir zu viel Stress mache.
Also ich finde auch, es ist nur Radfahren, ist nicht so banal, wie sich's vielleicht anhört. Also warum kann es tatsächlich auch Rennen entscheiden?
Beim Transcontinental Race im Ziel habe ich mal die Media Crew gefragt und die Podcasterin, die ja alle möglichen Leute sehen in jedem Feld des Rennens, also die Leute, die ganz vorne mitracen, die Leute, die im Mittelfeld sind oder die Leute, die gerade so um den Cut-Off kämpfen. Und was die gesagt haben, ist, dass die Leute, die finishen, von denen unterscheidet, die scratchen, ist so eine gewisse Leichtigkeit, vielleicht auch so eine Art Ironie, und das Ganze nicht so verbissen zu sehen. Und ich glaube, diese Leichtigkeit, wenn man das so psychologisch sieht, führt auch zu einer Art von Flexibilität, nicht so engstirnig zu sein, sondern vielleicht auch mit Problemen, mit denen man nicht rechnet, besser umgehen zu können und ein bisschen selbstironisch zu sein und das alles nicht so ernst zu nehmen, weil am Ende ist es nur Fahrradfahren. Natürlich sollte man es irgendwie ernst nehmen. Also ich will nicht sagen, dass man das jetzt so nur auf die leichte Schulter nimmt, aber auch nicht total verbissen zu sein.
Also das finde ich tatsächlich total spannend, weil ja Leichtigkeit und Spaß im Verhältnis zu ernsthafter Performance im Radsport oft abgetan wird. Und das geht ja auch in die Richtung der Erwartungshaltung, mit der man in Rennen startet. Also kann etwas mehr Entspanntheit auch dafür sorgen, dass man gerade dadurch ein besseres Ergebnis einfährt? Also ich denke da an deinen Start beim Trucker über 560 Kilometer, wo du ja, glaube ich, auch gar nicht dachtest, dass du ums Podium fährst und bist aber trotzdem Dritte geworden.
Ja, tatsächlich ist es Trucker für mich. Das war ein bisschen, ich war mir davor sehr unsicher, weil das ein Rennen ist, das für mich zu kurz ist eigentlich. Es ist sehr technisch, was die Abfahrten angeht. Und deswegen war meine Erwartung daran weniger vielleicht kompetitiv und meine Erwartung an mich selbst auch weniger hoch, als ich das in anderen Rennen mache. Und deswegen hatte ich aber während des Rennens eigentlich nie ein Low. Also ich war von mir selbst überrascht. Ich konnte das alles als Experiment sehen, war da sehr flexibel so im Denken, hatte auch eine Menge Spaß. Und am Ende hat es, glaube ich, auch geholfen, deshalb relativ mit Leichtigkeit da gut durchzukommen. Und die innere Kritikerin, die einem oftmals das Leben schwer macht in solchen Rennen, die war eben sehr schnell begeistert und überrascht dadurch, dass meine eigene Erwartung von Anfang an gering war. Und das hat mir in dem Rennen sehr geholfen, dann auch überraschenderweise gut zu sein.
Ich finde, es mit der inneren Kritikerin hört sich gut an. Was erzählt die denn so normalerweise?
Ja, das ist so die Stimme, die wir im Kopf hören, wenn es einem eh schon schlecht geht, die dann da nochmal so richtig draufhaut. Wir alle kennen so negative Gedankenkarussell, das da manchmal losgeht. Zum Beispiel beim TCA 2025 hat mich die Cynthia Carson überholt in der Nacht, nachdem ich schon über eine Woche in Führung war. Und da die Situation war ein bisschen schwierig, weil in dem Moment habe ich mir gedacht, wie naiv warst du zu denken, dass du gegen jemand, der Vollzeit Rad fährt, sie macht nichts anderes als Radfahren, wie dumm bist du zu denken, dass du besser sein könntest. Und das ist genau das, was die innere Kritikerin tut. Das ist eine Situation, die ist sowieso schon schwierig. Also halt überholt zu werden nach dem Effort, den man schon eine Woche investiert hat und dann nicht gut zu sich zu sein, sondern nochmal eins draufzugeben und zu sagen, Mann, wie naiv warst du. Und es ist genau dieses Schlechtes zieht Kreise. Wenn schon was Blödes passiert, dann diese negative Stimmung und auch die Selbstkritik noch lauter werden zu lassen. Und genau damit meine ich die innere Kritikerin.
Und was hilft dagegen?
Ja, in dem Moment das zu erkennen, ist schon mal eine große Sache. Also zu sagen, halt mal, was passiert da eigentlich? Und dann aber so eine Art Selbstfürsorge zu betreiben und gut zu sich zu sein und nicht die Situation, die sowieso schon schwierig ist, für sich noch schwerer zu machen. Weil das ist in dem Moment ja das Einzige, was ich in der Hand habe. Und wie die anderen fahren oder welche Probleme auftauchen, die ich vielleicht nicht beeinflussen kann, die muss man irgendwie akzeptieren. Also ich sage da oft sowas wie radikale Akzeptanz und all das, was ich dann tun kann, um damit umzugehen, ist gut zu mir zu sein.
Das finde ich gut. Hast du mentale Tricks für lange Distanzen, die dir helfen? Irgendwie sowas, so kleine Hacks?
Ja, zum Beispiel, das klingt jetzt witzig, aber mein Bruder mag Enten. Und mein Bruder, das fand ich witzig, und mein Bruder hat mir vor meinem ersten Transcontinental Race vor 2 Jahren eine Ente geschickt, die so einen Panzer anhat. Das war die Resistente. Und die habe ich mir dann als Screensaver auf mein Handy gemacht. Und jedes Mal, wenn ich die Resistente gesehen habe, hat es die innere Kritikerin so ein bisschen leiser gemacht und mich ein bisschen stärker. Und bei meinem zweiten Transcontinental Race habe ich mir auf mein Handy auf den Hintergrund geschrieben, I can do hard things, um mich da wieder so dran zu erinnern mit meiner eigenen Handschrift. Und ich finde, das hat genauso geholfen.
Bei einem Ultrarennen über so lange Zeit hat man ja auch nochmal ganz andere Herausforderungen, als wenn man jetzt zum Beispiel einfach ein Tagesrennen mitfährt. Hast du Lösungsstrategien, wenn was schief geht?
Was wir auch gesehen haben in der Studie ist, dass es nicht nur diese Offenheit für neue Erfahrungen ist, sondern auch so eine Tendenz, sich generell ein bisschen weniger Sorgen zu machen, wenn man das so nennen will. Das sind oft Menschen, die ein ganz gutes Urvertrauen haben, vielleicht auch Optimismus.
Wie wichtig ist es auch, einen Abbruch zu akzeptieren? Also seinen Körper nicht total zu überfordern? Du hast es gerade schon mit deinem Knie erwähnt, weil ich höre immer öfter im Bekanntenkreis sowas von Herzmuskelentzündungen und denk da sofort an den Satz, der ultimative Aggressionen bei mir auslöst. Du musst es nur wollen.
Ja, deine Aggression zu diesem Satz verstehe ich sehr gut. Das löst in mir dasselbe aus. Und zwar aus 2 Gründen eigentlich. Erstens finde ich, dass so eine physiologische Basis die Grundlage ist dafür, dass wir die dann auch abrufen können mit einem guten psychologischen Setting. Aber es darf nie umgekehrt sein. Also ich glaube, wenn man nur mit dem Kopf durch die Wand will, dann kann man sich auch langfristig wirklich Schäden zufügen. Und zweitens ist es auch psychologisch nicht so ganz schlau, sich selbst mit seiner Psyche in die Verantwortung zu ziehen, weil wenn es dir mal wirklich schlecht geht oder du ein Problem hast, dann gibt's vielleicht auch andere Lösungen, als mit dem Kopf durch die Wand zu gehen, zum Beispiel ja einfach am Problem selbst anzusetzen. Und es kann wahnsinnig viel Druck auslösen, dann zu denken, ich habe es nur nicht doll genug gewollt. Genau, deswegen ja, vielleicht die Leichtigkeit nicht verlieren und schon schauen, dass der Spaß überwiegt bei all dem, ja, bei der Anstrengung, die halt schon auch dazu gehört.
Spaß ist der Stichpunkt. Wir gehen jetzt anstoßen, denn das gehört bei Rennen ja zum Glück dazu. Vielen Dank, Jana. Nochmal Cheers machen. Abschließend stellt sich jetzt natürlich die Frage, werde ich, nachdem ich all diese fantastischen Tipps eingesammelt habe, wirklich bei einem Radrennen starten? Und die Antwort ist, auf keinen Fall. Ich habe dieses kompetitive Gen einfach nicht. Dafür habe ich chronische Rückenschmerzen. Und für mich ist jede Feierabendrunde ein Wettkampf mit meinem eigenen Körper. Aber wenn man fit ist, muss es so cool sein, sich herauszufordern. Und eine Rennsituation ist wirklich was ganz Besonderes, was man sonst nicht erlebt. Wer noch gute Ratschläge aus eigener Erfahrung hat oder Empfehlungen für konkrete Rennen, gerne in die Kommentare hauen. Da freut sich nicht nur der Algorithmus. Die Hauptsache für mich ist, dass man Spaß hat. Egal, welche Platzierung am Ende dabei rauskommt. In diesem Sinne. Okay, ciao. Kommen Sie! Habe ich Leute gefragt, die sich wirklich mit Radrennen auskennen. Nämlich Sprinterregende. André, du bist eine Sprinterregende. Aber heute bin ich bei Into the Vault, wo sie mir ständig reinquatschen mit wichtigeren Dingen als mein Gelaber.
Einen Rucksack.
Das ist einfach wirklich so ein Scherz hier. Ich meine, wir sind mitten im Nirgendwo, aber das sind die Gabelstapler und die Sägen. Ich fänd's eigentlich noch cool, wenn jetzt einfach so muhende Kühe zwischen dir und mir durchlaufen würden. Nur so aus Prinzip. Oder vielleicht so ein Karnevalszug oder sowas. Das kannst du grob versuchen. Ha! Ich habe was hüpfen gesehen. Bist du das? Bist du das? Soll ich dir mal kurz hinter den Ohren kraulen, damit du nicht mehr so aggro bist? Ich bin die Grillenflüsterin. Ist da wahrscheinlich gleich noch lauter. Ich bin ein Tierfreund. Ich werde auch gefühlt jede Fliege in diesem Land totschlagen und mir dabei die Brille vom Helm hauen. Beim Überholen links schreien heißt, ich komme vom links. Kommst du vom rechts? Auto kommt vom rechts. Sonne kommt von hinten. Kamera kommt von vorne. Ich komme nicht mehr klar. Au. Die 4000 Kilometer und 40.000 Höhenmeter gewonnen hat. Hallo Jana. Gut, also das wäre das Hallo Jana gewesen. Okay, den machen wir nochmal. Ich bin so aufgeregt.
Hallo Jana reingehen.
Es sind auch eher so 55.
50, okay. Ja, umso besser. Hört sich noch viel beeindruckender an, streichen wir. Dann! Oh, ich habe das Bedürfnis, dass er jetzt auch mal kurz mit seinem Rasenmäher auch kurz mal über mein Gesicht drüber fährt. Oh, okay.